Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Folge, bei der eine Sparte von Literatur im Mittelpunkt steht, um die es bislang im Podcast noch nicht gegangen ist. Um Texte auf der Bühne, um Stücketexte, um Theaterliteratur. Anlass dazu ist der 40. Geburtstag von Chavarush, entstanden vor 40 Jahren mit Tepsiskarren im Odenwald, schon lange heimisch im südpfälzischen Herxheim. Das ist kein Staats- und kein Stadttheater, sondern eine professionelle, das muss man ganz groß schreiben, freie Truppe, wobei frei in dem Fall zumindest in der Szene oft ein Wort auch für arm, manchmal auch für überangepasst ist, doch dazu später. Wir reden also über 40 Jahre Chavarush, über 40 Jahre eines Theaters, das andere Themen, andere Stücke, andere Formen, andere Spiel- und Arbeitsweisen sich eröffnet hat, als die großen öffentlichen, extrem hoch subventionierten Theater. Wir, das sind heute Monika Klebauer und Walter Menzlaff, die bei Chavarush von Anfang an dabei waren. Monika Klebauer als Schauspielerin und Dramaturgin, Walter Menzlaff als Autor und Regisseur. Und an meiner journalistischen Seite ist Sandra Bieger, die Sie von SBR Kultur im Radio oder vom Fernsehen kennen. Für alle vorweg, damit es schnell erledigt ist, die es immer noch nicht wissen, Chavarush, der Name kommt aus dem Rotwelschen und heißt so viel wie, ja, verschworene Bande, oder? Ja. Ja, vor 40 Jahren gegründet, das war 1984, da hat die verschworene Bande zusammengefunden. Wer war das damals? Wie viele Leute waren das? Wo war das? Was habt ihr da getrieben? Wer steigt ein?
Also das Ganze begann eigentlich damit, dass schon 1983 zwei Projekte stattfanden, die ich als der Einzige von der Bande, der schon seit ein paar Jahren da hauptberuflich Theater gemacht hat, durchgeführt hat. Und zwar waren das Theaterprojekte, da ging es um Geschichten, die gesammelt wurden und die dann umgesetzt wurden, also mit Amateuren. Das wurde dann gespielt in verschiedenen Regionen. Und bei diesen Projekten waren verschiedene Leute dabei, die total Lust gekriegt hatten, da mehr zu machen, intensiver Theater zu machen. Dazu gehört zum Beispiel die Monika, die jetzt hier ist, zwei andere, die jetzt auch noch immer bei Chavarush dabei sind. Und deswegen hatten wir gesagt, dass wir 1984 zusammen was Größeres machen wollen, so richtig Theater, also eher so unter so einem theaterpädagogischen Ansatz kann man das eigentlich sagen.
Da kommt ihr her, ne?
Bereich. Sind alle so aus so einem eher pädagogischen Bereich. Alle haben aber gesagt, also sie würden sowas gerne mal ausprobieren. Also deswegen war die Absicht auch erstmal, wir machen das mal jetzt, 1984.
Für immer? Dieses, ja, zuerst mal für immer?
Mit der Hoffnung auch, dass da vielleicht was draus wird. Das schon. Und so haben wir uns kennengelernt. Und so kam das zustande. Also im Grunde haben wir uns eigentlich zum Proben hauptsächlich getroffen, um diese erste Produktion herzustellen. 1984, es waren 9 Leute damals, sehr unterschiedliche Leute, die jetzt auch nicht alle unbedingt schon diese Perspektive hatten, Theater für immer zu machen.
Es war ja die Zeit so Raketenstationierung, Pershing, ja genau, und Cruise Missiles. Wir wollen politisch aktiv sein, was machen und was für Mittel gibt es dazu. Und das war damals eben Straßentheater, also auf die Straße zu gehen. Und in den 80er Jahren war das ja so, dass das der Anfang war auch von so einer richtigen Bewegung in den freien Bereichen. Also jetzt auch international, aber auch in Deutschland sind ganz viele freie Gruppen entstanden, die eben auch so eine andere Form, ästhetisch, aber auch inhaltlich, Theater machen wollten. Also Theaterhof Priesenthal zum Beispiel, die ganzen Zelttheater, auch dieser Ansatz von Oral History, das heißt auch Geschichten zu sammeln von Leuten, einfachen Leuten, das als Thema zu haben fürs Theater und aber auch von den ästhetischen Ausdrucksformen nach neuen Dingen zu suchen.
Das heißt, was Chavarush heute noch ist, im ganz, ganz wesentlichen Kern, also im weiteren Sinne ein politischer Anspruch, ein Anspruch auch für alle zu spielen, zu helfen bei der Selbstermächtigung von Leuten, beim Entdecken ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen demokratischen Wurzeln, die ja verschüttet waren, schon vom Deutschen Kaiserreich an, die frei zu baggern. Das ist heute noch Teil der Schabarusch-Arbeit.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Dazu gehört noch ein Punkt, der bis jetzt noch nicht angesprochen war. Und zwar war ja unsere Absicht dann zu sagen, wir machen ein Theater, zu dem die Leute kommen, sondern wir kommen zu den Leuten.
Und als ihr dann kamt und dann ausgestattet mit theoretischem Überbau, ein bisschen von wegen Oral History und dem politischen Theateranspruch, haben die Leute gesagt, kommt doch gleich in die Wohnküche, ich koche euch eine Suppe. Und haben die erstmal das Vieh weggesperrt. Also das wird mich mal ganz interessieren, weil ihr habt ja Theater nicht nur gemacht, sondern auch gelebt. Und dann gleich so als Gruppe, glaube ich, Tag und Nacht, haben die gleich gesagt, ja klar, setzt euch an den Tisch, ich erzähle euch alles, oder?
Ja, sicher sind wir in den Augen der Leute Exoten gewesen. Also ich muss sagen, zwar beides. Einerseits sind die Leute erschrocken, haben uns auch so inszeniert. Also es war jetzt nicht nur das Stück, was wir gespielt haben, sondern wir sind da ja am Anfang mit so alten umgebauten Bauwägen rumgefahren und Traktoren. Das war das eine, aber das andere war auch nach außen auch so aufzutreten. Also wie so eben frühere Vaganten in die Dörfer zu kommen. Da haben wir dann auch Umzüge und so weiter gemacht, immer vor den Aufführungen. Ja.
Also der Walter ist dann immer auf den Stelzen gelaufen und hat sich dann ins Publikum geschmissen mit den Stelzen, mit der Gitarre vorm Bauch.
Und die Leute fanden das einerseits exotisch, aber unser Ziel war ja auch, genau diese Schranke zu überwinden. Der Anspruch war ja, in die Orte zu gehen, zu den Leuten zu gehen. Und das war schon im Vorfeld, als wir diese Spurensuche, nenne ich es mal lieber, gemacht haben. Da war es auch so, wenn man da hinkam, war erstmal eher die Reaktion, wie es heute auch immer noch so ist, wenn man Leute fragt, dass sie sagen, ich habe nichts zum Erzählen. Aber dann sind die Leute immer relativ schnell aufgetaut und wir haben da ganz, ganz viele Geschichten halt erfahren. Und die Leute waren doch im Prinzip sehr offen und interessiert und tatsächlich... Wir haben auch dann Suppen und Würste und sonst was gekriegt. Also wir waren oft eingeladen. Es hatte schon was auch Folkloristisches.
Was ihr damals gespielt habt, was war das? Wie hat es ausgesehen? Wie sind die zustande gekommen? Denn es war ja nicht so, dass ihr jetzt da fertige Stücke aus dem klassischen Repertoire irgendwie gespielt habt. Oder was habt ihr gespielt?
Also wenn man jetzt vom Anfang an jetzt sieht, ich finde das Kartoffelstück ein ganz gutes Beispiel, weil das so... Der erste Anfang war jetzt von einer klar strukturierten Spurensuche zu sagen, man hat ein Thema wie die Kartoffel über Lebensmittel für viele arme Leute und an diesem kleinen, dreckigen Gegenstand lässt sich einfach ein ganzer Kosmos erzählen. Also da lassen sich Kriegszeiten erzählen, da lassen sich Kolonialismus erzählen und. Und da haben wir zum einen recherchiert, aber natürlich sind wir auch viele in den Wohnküchen gesessen und haben uns erzählt. Und dann hat sich eine Form ergeben, die es sich in den 40 Jahren immer mehr verfeinert hat, wo ich sage, das gehört auch zu unserer Schabarusch-DNA, zu sagen, es gibt eine Recherchephase und dann gibt es eine Phase, wo wir mit diesem recherchierten Material spielen und umgehen. Aus diesem recherchierten Material entsteht ein Bühnentext und dann gibt es eben die Inszenierungsphase, wo das Stück dann inszeniert wird. Also das sind diese formalen Schritte.
Lass uns das doch mal im Einzelnen nachvollziehen, die einzelnen Schritte. Also Recherche kann heißen Oral History. Ihr erzählt mit Leuten, ihr merkt euch das, sei es auf dem Band oder auf dem Notizblock und schreibt es auf in Stichworten oder Sätzen. Es kann aber auch heißen, ihr geht in die Bibliothek, damals gab es noch kein Internet, und guckt mal, was es da für Bücher über die Einbürgerung der Kartoffel in den deutschen Reichen, das waren ja damals noch etliche.
Ja, oder später dann auch mit Spezialisten zu reden, zum Beispiel Roland Paul hier, Kaiserslautern, das war ganz lang für uns ein Begleiter, der diese Auswanderungsgeschichte und uns sein Material zur Verfügung gestellt hat. Also dieses Material besprechen wir dann in dieser sogenannten dramaturgischen Werkstatt. Das heißt, wir sitzen zusammen und diskutieren. Natürlich gibt es eine Vorbereitung dann, die Walter dann oft auch gemacht hat, zu sagen, wie kommen wir von dieser Riesenmenge an Material zu so einem möglichen roten Faden oder auch möglichen Figuren oder möglichen Dingen, die da stattfinden können. Oder Walter, würdest du das noch so ergänzen?
Ja, das ist so die Spurensuche, Recherche oder auch Interviews. Also das ist so eine Form, die eigentlich von Anfang an da war und die eben auch das Mittel war, im Prinzip halt in Kontakt mit den Zuschauern zu treten.
Da war der ja da echt auch ganz weit vorne. Ich meine, heutzutage reden alle, wir gehen raus, alle Kulturbetriebe, Museen öffnen sich. Also ihr wart da die Pioniere und endlich sieht man, was ihr gemacht habt.
Gerade in den Projekten gibt es zum Beispiel halt ganz stark diesen Spurensicherungsansatz, weil der sehr aufwendig ist.
Da würde ich gern und ausführlicher darüber reden, über die Großprojekte. Ja. Das können manchmal 150 oder noch mehr Leute sein. Lass uns doch mal bitte vielleicht noch einen Moment bei der Textentstehung bleiben.
Also diese dramaturgische Werkstatt, da habe ich dich nochmal gefragt, die nächsten Schritte dann auch.
Ja. Also wenn man jetzt von so einem Modell ausgeht wie Spurensuche und Recherche und so weiter und man hat schon so ein Thema, ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Also wir haben ein Stück gemacht, Maria Hilf heißt das, da geht es um Pflegesituationen. Mhm. Da haben wir Interviews dann gemacht vorher mit polnischen Pflegekräften, mit Töchtern, die ihre Mutter gepflegt haben und so weiter. Und haben auch mit Leuten zusammengearbeitet, die darüber Arbeiten geschrieben haben. Das waren so unsere Grundlagen. Und dann setzen wir uns halt zusammen in den Produktionsteams dann jeweils und besprechen wir dann diese möglichen Themen und vor allen Dingen die Ausrichtung. Also da war zum Beispiel dann, dass wir gesagt haben, wir würden gern dieses Thema in drei Figuren fassen, die praktisch miteinander verwoben sind, wie so in so einem klassischen griechischen Drama, nämlich die Tochter, die kranke Mutter und diese polnische Pflegekraft, die selber Familie zu Hause hat. Und diese drei sind abhängig voneinander und kommen da eigentlich auch nicht raus. Und wie könnte man das machen? Also wie ist dieser Konflikt? Welche Situationen können da entstehen? Wie kann man das umsetzen? In der dramaturgischen Werkstatt wird dann auch immer überlegt, wie könnte das ästhetisch aussehen? Ja, ja, also da war zum Beispiel dann klar, okay, machen wir da wirklich eine Tragödie draus? Oder ist es dann nicht wichtig, auch um Leute mit reinzuholen, da auch komische Elemente drin zu haben, wo das Lachen aber natürlich auch nicht so flach ist, dass man Leute verlacht, sondern wo es um eine Erkenntnis geht. Sowas Ähnliches habe ich auch schon erlebt oder so, ja. Das sind dann so Themen in dieser dramaturgischen Werkstatt, wo so die Grobrichtung schon mal festgelegt wird. Wo soll es hingehen? Was wollen wir erzählen? Das tun wir zusammen besprechen.
Wer macht in der dramaturgischen Werkstatt mit?
Meistens das Produktionsteam, vor allen Dingen die von Schawarusch dran beteiligt sind. Aber es ist manchmal
also
auch so.
Auch Schauspieler, also auch Techniker könnte daran teilnehmen. Nee.
Ausstattung zum Beispiel ist
auch
dabei.
Das ist sehr unterschiedlich, das ist nicht immer gleich, aber so ähnlich. Ja, okay. Ist es eigentlich immer, es soll schon in kleineren Rahmen irgendwie bleiben, dass da wirklich eine Entscheidung getroffen wird, die letzten Endes auch uns als Schawarusch, als Produktionsgruppe repräsentiert. Ja?
Vermutlich also, ist es auch formal so, dass eine Gruppe nicht allzu groß sein darf, damit überhaupt so eine dramaturgische Werkstatt funktionieren kann.
Ja, aber es hängt auch von Produktionen ab. Also dadurch, dass wir so viele Instrumente haben, wo man mitarbeiten kann, dass es gar nicht so wirkliche Konflikte gibt, wenn auch mal gesagt wird, jetzt machen wir einfach das so, wie ich das sage. Und damit gewährleisten auch, dass es eine bestimmte Ästhetik, Vorstellungen sich durchsetzt und nicht das durch Ausdiskutieren und Kompromisslerei verbessert wird.
Was dann kommt, diese Improvisationsphase, ich glaube, das ist schon was ganz spezifisch unser Theater ausmacht. Und was wir zum Beispiel immer wieder, wenn wir mit fremden Regisseuren arbeiten oder Regisseurinnen, ist es so, dass das viele gar nicht können. Also das heißt, aus dem Stoff, ja, dann in eine Phase zu gehen, wo es auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer spielerischen Ebene, nochmal sich anders mit dem Stoff beschäftigt.
In der Regel ist es so, dass es noch keine Textfragmente oder sowas gibt.
Mit was man improvisieren die dann?
Jetzt nach der dramaturgischen Werkstatt ist dann wieder die Aufgabe von Regisseur und wenn ein Dramaturg mitarbeitet, den Dramaturgen, dann zusammen dann weiterzuarbeiten und möglicherweise schon aus diesen Ideen, aus diesem Grundrahmen schon mal genauer zu skizzieren, ja, wo die Reise auch theatral hingehen kann. Dieser Entwurf im Prinzip ist dann die Grundlage, indem er da reingeht und vor allen Dingen Dinge ausprobiert, wo man sich noch nicht sicher ist, wo man sagt, es könnte so sein, es könnte die Figuren geben oder die Figuren geben. Es geht hauptsächlich um Figuren, um Situationen, schon auch Dialoge zu entwickeln, aber es geht nicht nur um Text, sondern es geht auch um Spiel, um Raum. Mhm. Ist oft auch bei der Improvisationsphase ist schon Bühnenbildnerin dabei, die dann immer schon mal was hinstellt oder auch verschiedene Modelle mal hinstellt, wo man drin ausprobiert. So dass man ein Gefühl kriegt als derjenige, der es dann schreibt, was funktioniert, aber was funktioniert auch nicht. Also es ist so beides, ja.
Also aus Sicht von Schauspielerin ist es natürlich schon auch so, dass da auch immer wieder ganz schöne Figuren entstehen, die man sich vorher so auch nicht ausdenken kann. Mhm. Also das ist so ein Schöpfungsakt, ja, wo dann plötzlich was lebendig wird und sagt, oh, das hätte ich mir ja so vorher gar nicht
vorgestellt. Aber es ist nicht nur bei den Figuren, es kommen Spielideen raus, auf die man am Schreibtisch so nicht kommen würde.
Finde ich unheimlich spannend jetzt, weil das etwas ist, was alle, die mit Geschichten, Romane oder Erzählungen schreiben, auch kennen, dass dann plötzlich die Figuren anfangen, ein eigenes Leben zu kriegen. Das heißt, die Autorin hat eine bestimmte Vorstellung gehabt von der Figur. Das geht dann 2, 3 Monate, vielleicht auch 6 Monate oder vielleicht auch nur 6 Wochen gut. Und dann kommt plötzlich die von ihr erfundene Figur und sagt, nee, das will ich aber nicht. Und ist da ganz energisch und der Autorin bleibt nichts anderes übrig, als das zu berücksichtigen und da ihrer Figur, die sie erfunden hat, zu folgen. Und das passiert dann bei euch auch.
Ja, manchmal ist es ja auch so, dass ich was improvisiere, wo ich dann auch vielleicht schon weiß oder noch nicht weiß, das spiele ich gar nicht. Aber dadurch kann ich auch vielleicht auch nochmal frecher sein.
Ja.
Also ich habe da noch nicht so viel im Kopf.
Ja.
Ja. Ich mache das intuitiv und dadurch passiert nochmal was. Oder jetzt in Aufeinandertreffen von Figuren, ja, wo man sagt, ah, gibt zwar eine Spielvorlage, aber plötzlich hat es nochmal eine andere Richtung bekommen, wo man sagt, es ist wie so ein Geschenk, das da auch passiert.
Habt ihr eigentlich auch schon mal den Fall gehabt, dass ihr eine Idee hattet, dann hattet ihr Brainstorming gemacht, also diese dramaturgische Werkstatt, dann kam die Improphase und da habt ihr gemerkt, es funktioniert nicht und habt dann eine Idee komplett begraben. Gab es das auch schon mal?
Also, dass wir sie begraben hätten, nicht, aber natürlich gab es unterschiedliche Erfolge dann letzten Endes in der Umsetzung. Ja, also es war nicht immer dann so, dass es dann halt der Kracher war, mit dem wir auch zufrieden waren. Okay. Das kann schon passieren. Ja. Also es ist nicht so, dass man da deswegen gewappnet wäre davor, dass man auch mal irgendwie in eine falsche Richtung geht. Aber man kriegt schon ein Gefühl, was funktioniert oder nicht. Für jemanden, der schreibt, das sagen auch alle Kollegen, Kolleginnen von mir, die schon geschrieben haben jetzt bei uns, die sagen alle, dass es eine große Bereicherung ist, da nochmal Fantasie anzuregen, sich inspirieren zu lassen. Ja.
Was verbinden Sie mit dem Namen Grimm? Ja, ja, Märchen, Märchen, Märchen. Die haben wir natürlich auch gesammelt. Wir sammeln jetzt Wörter. Und zwar sämtliche deutsche Wörter für ein umfassendes neues Projekt.
Großmutter, was hast du denn für so einen großen Mund, damit ich dich besser fressen kann?
Schließlich durchdrang ein Königssohn die Dornen.
Und fand sie in der Asche sitzend.
Da hat sich der Kerl, also der Wolf, auf sie gestellt.
Sie öffnete die Augen und verliebte sich in ihn.
Und so wurde die Hochzeit gefeiert.
Und das Mädchen aufgefressen.
Und der es zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm.
Mir träum dich, Ute, wieder vor meines Vaters Haus und schaute fröhlich nieder ins alte Tal hinaus. Und Blütenflocken fielen mir über Brust und Haupt. Und Blütenflocken fielen mir über Brust und Haupt.
Ich würde vielleicht an der Stelle ganz gern zu was organisatorisch-technischem kommen. Ihr habt dann aber sehr schnell, schon nach 1 oder 2 Jahren, nach Herxheim gefunden, in das Domizil, in dem ihr auch heute seid. Vielleicht sollte man da mal ganz kurz drüber reden, wo das eigentlich ist und wie das funktioniert und wie das kam.
Genau. Die ersten 2 Jahre waren so Projektcharakter. Da hatten wir auch nochmal im 2. Jahr eine große Förderung von der Stiftung Jugendmarke und dann war nichts mehr da. Und dann gingen auch Leute weg aus diesem Neunerkreis. Und es blieben dann noch 6 Leute übrig, die gesagt haben, okay, wir wollen aber weitermachen. Und schon am Ende des 1. Jahres, also 84, hat Ben Hergel, der bei uns auch im Kollektiv ist, gesagt, dass es eben diesen alten Dorftanzsaal gibt in Herxheim, der seit langem leer steht, der seinen Großeltern gehört und das wäre vielleicht ein Domizil auch. Und wir waren ja damals in Darmstadt auch schon alle hingezogen und haben uns das dann angeguckt und haben dann ein paar Jahre lang so geswitcht zwischen Darmstadt, auch anderes Bundesland und Rheinland-Pfalz und haben immer dort geprobt im Saal und sind dann wieder zurück nach Darmstadt, wo wir gelebt haben. Und dann kam so diese nächste Idee zu sagen, hey, wir würden auch gerne eine theatrale Heimat haben, nämlich eben diesen Saal auszubauen zu Spielstätte und haben das dann 92, wo quasi aus dem Saal eine Spielstätte wurde, Walter.
Lass mich gerade nochmal einklinken. 5 Jahre waren wir unterwegs, nachdem wir diese Förderung hatten mit Stücken. Das war teilweise sehr mühselig. Es hat sich gezeigt, dass diese Form des Unterwegsseins, wie wir das vorher gemacht hatten, und auch dieser intensiven Zusammenlebens, also geprobt haben zusammen und dann wirklich auch zusammen gelebt haben, da haben wir gemerkt, dass wir da an unsere Grenzen kommen und dass es sein kann, wenn wir das so weitermachen, dass es uns vielleicht bald schon auch nicht mehr gibt. Es gab dann die Ersten, die dann Familie gegründet haben und so. Und dann war klar, also damit das Bestand hat, müssen wir das irgendwie anders organisieren. Und das war mit ein Beweggrund. Und das andere war durchaus der Grund, dass wir eigentlich schon auch auf unserer ersten Tournee immer fantasiert hatten, ach, wie toll wäre es, wenn man so ein Theater auf dem Land hätte. So, das war so eine Fantasie, in der wir immer dran rumgedacht hatten. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja eigentlich einen Proberaum, lass uns doch nach Herxheim gehen. Und zunächst mal war gar nicht der erste Schritt der Ausbau zur Spielstätte, sondern einfach dieses Ding in Herxheim sein, dort Arbeitsmöglichkeiten zu haben, trotzdem auch Freizeit und so weiter, dass es irgendwie auf Dauer funktioniert. Die Perspektive war da schon da, auch dann eine Spielstätte zu machen. Das war dann erst ein paar Jahre später.
Genau, und das war dann Diskussionsprozess, wollen wir in die Pfalz ziehen? Und Ben Hergel, der ja aus diesem damals noch sehr katholischen Herxheim kam, eigentlich quasi Besitzer oder Eigentümer war von dem, der hat gesagt, nee, da geht er nicht nochmal hin.
Die Mutter von Hugo Ball kommt, Klaus, aufmerksam und ist berüchtigt als steinharte, toxisch-terroristische super.
Aber da hat sich sehr viel geändert. Also in Herxheim hat sich auch wahnsinnig viel verändert. Aber das war damals, wo wir sukzessive dann nach Herxheim gezogen sind und hatten dann quasi den Saal auch weiter geprobt, aber dann eben auch die Möglichkeit, das dann zur Spielstätte auszubauen, wobei mir immer diese unterwegs sein einerseits, andererseits dann im Saal auch zu sein, auch dann genutzt haben. So, das war so der erste große Qualitätssprung. Dann war in dieser Zeit, ich glaube, das war Mitte der 90er Jahre oder so, ging dann los mit Kultursommer Rheinland-Pfalz, der für die freie Szene so das erste Mal war, auch überhaupt Förderungen in Rheinland-Pfalz zu bekommen. Und hatten so die ersten Förderanträge und dann institutionelle Förderung, eine kleine gekriegt, was dann einfach eine Basis war. Zweite große Qualitätssprung gab es dann nochmal räumlich gesehen, dass man in den 99, 2000 war das dann die Probebühne unten etabliert hatten. Das heißt, vorher hatten wir immer umgebaut, geprobt, umgebaut, gespielt. Und unten in der ehemaligen Scheune war dann möglich durch die Gebrüder Hergel, die das dann auch, die gesamte Anwesen umgebaut haben, für uns nochmal eine Probebühne zu schaffen, wo wir dann parallel mehr arbeiten konnten. Ja.
In der Zeit ist dann auch dieser ganze Organisationsbereich größer geworden. Also da gab es dann mehr Büros unten zum Beispiel und Leute, die angestellt waren, gab es vorher auch schon, aber nicht so in dem Umfang. Genauso war das bei uns in unserem Technikbereich. Am Anfang hatten wir einen Techniker, der immer dabei war und auch Teil unseres Kollektivs war. Und dann hat er aufgehört und dann gab es dann so Technikteams und wir haben dann ausgebildet. Also das heißt, es hat sich dann schon ein bisschen mehr wirklich so eine richtige Institution gebildet, also wo wir auch Angestellte quasi halt hatten und haben, ja. Und wir nicht mehr jetzt nur unser eigenes Ding irgendwie machen mussten und auch uns selbst finanzieren mussten. Das heißt, haben denn jetzt die Verantwortung halt auch für viele Mitarbeiterinnen.
Genau, und also in der Zeit war das aber am Anfang schon noch so, dass wir quasi Theater gemacht haben, aber parallel oft an den Wochenenden einfach Theaterworkshops gegeben haben.
Genau. Und einfach auch um Geld zu verdienen, oder?
Ja, genau.
Schnöder Mammon.
Ja, genau.
War schon auch Teil des Konzepts und auch teilweise, muss ich sagen, befriedigend. Ja.
Und ihr könnt diese theaterpädagogische Arbeit auch natürlich als Rekrutierungsfeld benutzen. Also wer da vielleicht besonders gut ist und wer vielleicht auch noch aus der Region ist und da bleiben wird, hätte der vielleicht Spaß dran, mal mitzuspielen. Ja.
Also ich habe dann angefangen, mit Frauen in Herxheim zu arbeiten, die Weibsbilder. Und da haben wir regelmäßig Produktionen gemacht. Du, Walter, hast auch noch mal mit anderen Gruppen gearbeitet und als Gruppe insgesamt Schaberusch haben wir dann ganz früh schon angefangen, eben die großen Projekte zu machen.
Zu den Stücken, zum Spiel. Ich gestehe, weil das auch meine Lieblingsproduktion waren von Schaberusch, die Großprojekte. Ich war immer fasziniert, hingerissen davon. Das waren für mich Theatererlebnisse, nämlich an dem, was ich an Geschichten erzählen, an Spielfreude, an Weltumfassenheit als Theater erleben konnte, erleben durfte.
Für alle, die Großprojekte jetzt nicht so drauf haben, welchen meinst du?
Ja, das erste schon zum Beispiel, das habe ich ja gesehen, Stagger Duwak hieß das und es ging dabei um die Geschichte des Tabakanbaus in der Südpfalz. Und da ging es natürlich nicht nur um die Geschichte des Tabakanbaus, sondern Tabakanbau, damit verbindet sich natürlich die Geschichte einer Gesellschaft, eine soziale Geschichte.
Und sozialen Wandels. Dann eben auch, also jetzt bei Stagger Duwak ging es sehr stark um die Geschichte Faschismus und Nachfaschismus bis in die 80er Jahre dann auch. Also es war so für Herxheim so ein Ereignis auch. Ja. Und ich glaube schon einer, so unser Einstand dort, also dass die Leute gesagt haben, ey, die können ja auch was Tolles machen. Ja. Vorher war eine große Skepsis, weil diese Beschäftigung mit Faschismus hat damals schon noch so das, ach Gott, die Leute leben noch und was könnte man da alles damit anrichten? Und der damalige Bürgermeister Weiler, der hat dann irgendwann ein Machtwort gesprochen, nachdem der Gemeinderat es zweimal abgelehnt hat. Er hat gesagt, doch, das machen wir. Und damals, ich glaube, das war auch in deinem Radiobeitrag, er hat gesagt, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt, aber jetzt bin ich happy. Ja, weil er einfach gesehen hat, und das knüpft vielleicht wieder auch an Anfang, unsere Spurensuche ist immer damit verbunden, auch dort wieder gewesen, die Neugierde auf die Menschen und auch die Menschen, die dann in Herxheim leben und auf ihre Geschichten und eben nicht gleich von vornherein zu bewerten, also was gut und was schlecht ist, sondern sich das anzuhören, natürlich dann auch Stellung zu nehmen. Also Herxheim ist ja auch eine jüdische Gemeinde gewesen und die sind eben nicht nur alle ausgewandert nach Amerika, sondern sind viele eben auch im Konzentrationslager gelandet. Und da hat aber Herxheim, glaube ich, so uns ins Herz geschlossen, würde ich so sagen.
Aber es war schon auch eine gewisse Strategie, dass wir damals gesagt haben, 1989, als wir nach Herxheim gegangen sind, haben wir gesagt, wir wollen da nicht so einfallen als die Exoten, die da reinkommen und meinen, sie sind die Kings, sondern wir wollen signalisieren, dass wir auf die Leute zugehen und sie ernst nehmen. Und deswegen fingen wir an mit diesen Interviews. Und aus diesen Interviews haben wir erstmal eine Ausstellung gemacht. Wir haben uns bekannt gemacht mit den Leuten. Es waren viele Leute auch bei der Spurensuche beteiligt aus Herxheim, die da mit Interviews geführt haben. Das heißt, wir kamen nicht nur, sondern wir haben dann Leute mit reingenommen. Und das haben die Leute geschätzt.
Aber wichtig ist auch, dass ihr das nicht nur in Herxheim gemacht habt, diesen Eindruck könnte man ja jetzt gewinnen, wenn man dazu hört, sondern auch in anderen Gemeinden. Also mit dem Hambacher Fest seid ihr auch verbunden insofern, als ihr euch immer wieder auf die demokratische Revolution und Tradition von Hambach und von 1848, 49 berufen habt und recherchiert habt und versucht habt, in Stücken umzusetzen.
Wir haben zwei Sachen gemacht zu Hambach. Da war nämlich das Interessante gewesen, das war eine Kooperation zwischen unseren Profispielern, Beteiligung von Amateuren da drin, die mitgespielt haben und noch zusätzlich mit einem großen Chor vom Haus am Westbahnhof, Liederleute, die da mitgewirkt haben. Das waren dann 30 Sängerinnen und Sänger, glaube ich.
Ja. Was heißt das für die Stücke, für die Stücktexte? Da entsteht ja neues Theater. Das hat es vorher nicht gegeben. Da träumen immer die großen Staats- und Stadttheater davon, sowas mal zu machen. Aber ich kann mich an keinen einzigen Fall, zumindest im Moment nicht spontan erinnern, dass die so etwas zustande gebracht hätten.
Da ist ja der Unterschied, wir als Profis machen ein Projekt mit unseren Kompetenzen, ja, aber die AmateurInnen stehen auf der Bühne. Ja. Und wir haben die inhaltliche Konzeption, wir leiten an, wir schreiben und machen Dramaturgie. Wir schreiben natürlich und da entstehen Texte draus, die oft eben auch draus entstehen, dass wir mit diesen AmateurInnen improvisieren.
Kurze Zwischenbemerkung. Wir haben so viel Zeit im Podcast, dass man keine Gendersprache benutzen muss. Du darfst ruhig Amateurin und Amateure sagen. So viel Zeit muss sein.
Da reden wir jetzt nicht länger noch drüber.
Ihr arbeitet ja sehr viel mit Dialekten. Das ist für euch schon auch ein ästhetisches Mittel, gell?
Sie pilgern und pilgern und pilgern. Ich hab sie alle gesehen in diesen 1000 Jahren. Sie laufen alle in eine Richtung, da lang. Ein Weg, Pilger, seid ihr. Sie sagen, sie laufen zu dir. Dabei wollen sie immer nur zu sich selbst kommen. Santiago, sie kommen nie bei dir an. Immer nur bei sich selbst.
Mein Hans hat gesagt, er sagt mir mal was Schönes. Eine Kälbchengeburt mitten in der Natur auf der Wiese. Die Kuh liegt dann da zwischen Margariten und Pusteblumen. Es war aber dann doch eine recht blutige Sache. So im Verhältnis ist so ein Kälbli doch ein Riesenmords drum, was da raus muss. Und zum Schluss kommt dann der Hund und frisst die Nachgeburt.
Von nix kommt nix.
Da, wo nix ist, hat's fürs andere mehr Platz.
Die bloß am Fuß, die ich nicht hab, mehr weh als die bloß, die ich hab?
Falsch! Die Blas an dem Fuß, den du nicht mehr hast, kann mehr wehtun, wie die Blas an dem Fuß, den du noch hast.
Du glaubst wohl an alles, was es nicht gibt.
An's Nixle immer Pixle.
Frauen glauben immer an Apples, gell?
Bloß nicht an sich.
Mundart finden wir erstmal grundsätzlich interessant und gut, weil es einfach eine Form der unmittelbaren Sprache ist, ja. Aber wir betrachten uns nicht als Mundarttheater in dem Sinn. Das heißt, nicht die Mundart selbst hat den Stellenwert, sondern einfach einen Ton zu treffen, der die Figuren, die da auf der Bühne stehen, dann halt auch entsprechend authentisch macht. Ja, und bei Amateuren ist es eh klar, dass man eigentlich die da abholt, wo sie stehen. Also wenn jemand da halt Mundart spricht, dann spricht der Mundart und wir versuchen uns da gerade den Amateuren immer anzupassen. Bei uns im Theater hat sich das verändert. Am Anfang war es eher so, dass wir eher so die Richtung hatten, wir reden, wie wir reden. Also das heißt, jeder hat eine unterschiedliche Mundart. Dadurch, dass alle aus unterschiedlichen Regionen kamen, waren es halt auch unterschiedliche Mundarten. Was aber letzten Endes ja auch viel mehr das abbildet, wie eigentlich in der Region gesprochen wird, weil die ja eigentlich auch nie ganz rein ist. Ja? Also das ist ja eine Illusion zu sagen, alle, die jetzt aus Herxheim kommen, sprechen Herxheimerisch zum Beispiel.
Sogar der ehemalige Bundeskanzler konnte kein anständiges
Wort. Ja, also zunächst mal war das eher so, wir reden so, weil wir so authentisch sprechen. Ja. Und dann hat sich das aber gewandelt, indem wir dann gesagt haben, nee, also das ist Quatsch, weil die Figuren, die da sind, die sprechen halt unterschiedlich.
Es ist eine Charakterisierung auch immer der sozialen Stellung, die eine Person jeweils hat. Also einfache Mundart ohne die Fähigkeit Hochdeutsch zu sprechen, kann ich ja einer Figur zuschreiben. Ich kann einer Figur zuschreiben, dass sie Mundart spricht, aber auch ein verunglückendes Hochdeutsch zum Beispiel. Das eröffnet ja Hände voll von Möglichkeiten, um soziale Differenzierungen von Figuren auch aufzuzeigen.
Ja, also wir haben da auch schon in letzter Zeit öfters darüber diskutiert, zu sagen, es wird ja manchmal so im sogenannten Volkstheater so gemacht, also die dummen Leute, die sprechen halt Dialekt. Und das ist für uns überhaupt nicht so. Wie Walter schon gesagt hat, es kann auch ein Politiker Dialekt sprechen, beziehungsweise ich kann Dialekt auch nochmal ganz bewusst sprachlich gestalten. Mhm. Es gibt ja Figuren auch dann bei uns in Stücken, die eben nicht nur so Dialekt reden, sondern wo genau bestimmte Formulierungen, die es im Dialekt eben gibt, die es im Hochdeutschen nicht gibt, da damit gespielt wird. Also eben. Ich hatte ja so eine Bühnenfigur, die Frau Kräutle, und da haben wir schon ganz stark auch in ihrer Sprache gearbeitet. Mhm. Die schwätzt halt Schwäbisch, sondern auch, was für Begrifflichkeiten gibt es, was für Doppeldeutigkeiten gibt es. So. Und im Pfälzischen, wo wir Produktionen hatten, wie jetzt Krumm und Schepp und Überzwerch, wo es nicht nur um den pfälzischen Dialekt ging, sondern auch über die Pfälzer Seele und ihre Zerrissenheit und auch die Abgründe, wird ganz bewusst uns da damit auseinandersetzen. Mhm. Also Michael Bauer, der ja auch mit uns viel gearbeitet hat, da auch nochmal viel Input gegeben hat, beziehungsweise auch in diesem künstlerischen Prozess dann auch da viel nochmal entstanden ist. Und ich glaube, früher hatten wir das viel stärker noch immer so betont. Wir sind so ein Theater, das Dialekt auf die Bühne bringt. Und jetzt ist es eher so zu sagen, wo kann es passen oder wo wollen wir das? Mhm. Und klar, ganz muss man ganz klar sagen, auch dass jetzt die Jungen, die jetzt nachkommen oder jetzt bei uns eben auch im Kollektiv sind, die nächste Generation, das sind eben keine Pfälzer und Pfälzerinnen. Ja? Sie bringen ihre anderen Dialekte mit und dann muss man mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Und insgesamt im Amateurbereich hat sich jetzt so rausgestellt, letztes Jahr haben wir ein Projekt gemacht in Herxheim, da haben ganz viele Mitspieler gar keine Mundart mehr gesprochen. Mhm. Also da war das teilweise das Problem, halt das überhaupt einzusetzen, ne? Teilweise bei Figuren. Ne?
Wie sehen die Stücke aus? Die allerwichtigste Frage für alle Leute jetzt, die den Podcast hören, aber Chavarusch nicht aus eigener Anschauung, aus eigenem Zuschauerzugucken kennen.
Naja, wie sehen unsere Stücke aus?
Ja, also ja, sind das Kammerspiele, sind das Komödien, sind das Musicals?
Ihr macht viel mit, also ich
alles dabei, ne?
Alles dabei. Ihr macht wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Ihr hattet diese Jugendproduktion übers Gendern auch, die war knallbunt, die war echt so rosa und lila. Ich erinnere mich an das Bühnenbild. Ich glaube, die Produktion gibt's ja gar nicht, ja. Ihr seid ja nach wie vor auch viel draußen. Ihr macht viel mit Musik.
Die Schauspielerinnen, die Schauspieler, die können alle oder zumindest fast alle ziemlich gut singen. Mhm. Oder was mir aufgefallen ist, es gibt immer wieder durch die ganze Geschichte von Chavarusch Stücke und Spielweisen, wo sowas wie chorisches Sprechen, permanente Lust an Sprachverspielung, Sprachspielen eine Rolle spielt. Mhm. Nicht nur eine Rolle spielt, sondern ganz wichtig ist, elementar ist für die Produktion. Oder rhythmisches Verhalten von Spielern, rumklappern, ja, auf der Bühne mit den natürlich vorhandenen Requisiten.
Ist schön zu hören und trifft sehr. Ich denke, das ist wirklich wichtig, diese Spielfreude. Ich denke, das hängt aber auch viel mit dem zusammen, dass halt die ganzen Akteure, die da mitwirken, auch alle irgendwie mit in diesem ganzen Prozess mit drin sind von Anfang an und durchgehend und eigentlich auch immer halt hinter dem Produkt irgendwie stehen und da bereit sind, auch sich total reinzuschmeißen. Ja, aber das ist uns
und
immer
auch
ganz...
sich auch trauen, sich zu zeigen oder?
Ja.
Wir sagen, nieder mit dem Nationalstaat, nieder mit allem, was uns trennt.
Ein Akt des Ungehorsams soll zeigen,
wir sind nicht mehr bereit zu warten.
Hier wollen wir
bei Weißenburg eine neue Zukunft schaffen.
Das Schlagbaumsegment Ritzeratze, den Bürokraten auf die Glatze. La barrière sera fichue, les états nationaux sont perdus.
Durch diesen gemeinsamen Prozess weiß das ganze Ensemble, was man da eigentlich erzählen will. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, was du jetzt gesagt hattest, oder ihr mit Musik ist, dass wir halt über die 40 Jahre sowas wie einen gemeinsamen Sound entwickelt haben. Also wir haben ja ganz viel auch mit unterschiedlichen Komponisten und Komponistinnen gearbeitet. Jetzt gerade beim Don Quixote ist es die Viola Kramer, die von der neuen Musik kommt und da plötzlich so Cluster entstehen, wo man sagt, ach Gott, was ist denn das jetzt? Ja, sind das jetzt die Vögel oder ist es das Schauspielensemble, die da die Musik macht?
Auf der anderen Seite hat Michael Bauer unendlich viele Liedtexten geschrieben, die dann jemand anders, manchmal war es wohl bei Nagel, aber eben auch andere Leute vertont haben und die dann ja so ganz organischer Teil eines Schaffer-Stücks dann wurden, ja.
Klar, Musik ist ein Teil, aber wie du schon gesagt hast, auch Rhythmus. Überhaupt, wir versuchen oft verschiedene Genres miteinander zu verbinden, also nicht in einem Genre nur zu bleiben. Gerade jetzt bei unseren Sommerstücken zum Beispiel ist das ganz extrem eigentlich so, dass es dann wirklich springt, dass es mal rhythmisch ist, dass es mal nur ein erzählter Text ist, dann ist es wieder ein gespielter Text, dann ist es rhythmisch gegliedert und so weiter. Also, dass da sehr, sehr viele Wechsel sind. Und unser Anspruch ist es ja eigentlich auch immer einerseits zu unterhalten, das heißt verständlich zu sein, aber doch auch in den Formen manchmal zu überraschen oder auch herauszufordern. Also es ist erstaunlicherweise, es gibt Zuschauer, die sagen, ach, ihr seid so Mainstream-mäßig, und es gibt andere, die sagen, boah, das ist ganz schön herausfordernd, was ihr macht. Also wo es genau umgekehrt ist, wo die sagen, boah, das ist so experimentell, ja. Wo wir eher mal staunen, weil es so ganz experimentell sehen ist. Nicht?
Das verrückteste Beispiel dafür, das fällt mir jetzt gerade ein, Simplicissimus, also ein Text, da gab es Waterboarding schon vor ein paar hundert Jahren. Da mixt ihr diesen Text, Originalzitate aus dem Simplicissimus mit Originalzitaten, Berichten aus dem, was in Guantanamo passiert ist. Und das Verrückte dabei ist, dass man gar nicht merkt, wo endet der Simplicissimus, wo fängt Guantanamo an, und das alles zusammen in einer Minute.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, gerade Simplicissimus, weil da wirklich vieles enthält von dem, was wir jetzt eben gerade schon benannt haben. Also da habe ich ja mit Michael Bauer zusammen gearbeitet. Also er hat da Liedtexte geschrieben, einige Textstellen auch übernommen und als Dramaturg mit mir zusammengearbeitet. Und da haben wir uns gefragt, so Simplicissimus, uralte Story, 30-jähriger Krieg, ja. Was erzählt uns das heute? Wie geht das? Und dann ist uns in der Beschäftigung klar geworden, ja, im Prinzip ist halt dieser 30-jährige oder immerwährende Krieg ist eigentlich heute, wenn man das weltweit und global sieht, weil überall ist immer irgendwo Krieg. Und wenn man jetzt nicht durch Deutschland marschiert, wie der Simplicissimus, sondern praktisch durch die Welt marschiert heute, dann begegnet man diesen Kriegen. Und das war dann für uns halt eine gute Folie, um das in die Heutzeit zu holen, und wo dann klar war, man kann jetzt genauso Schilderungen von Kriegsereignissen aus Augenzeugenberichten reinnehmen. Das war jetzt Guantanamo, aber es gab auch Abu Ghraib und Hiroshima hatte man auch Text drin. Also es gab aus verschiedenen Kriegsregionen Zitate drin, die aber auch in Wahrheit gar nicht oft so weit weg waren. Also bei Simplicissimus selbst gibt es zum Beispiel so eine Stelle, wo auch sowas wie Waterboarding gemacht wird. Und da waren die Parallelitäten so stark, dass wir gesagt haben, wir mischen das und holen das teilweise auch in unsere Jetztzeit, ja.
Wenn du nicht reden willst, bring ihn auf die Folter.
Ich war zwar unschuldig und hatte ein starkes Vertrauen zu Gott, aber dennoch sah ich meine Gefahr, als sie mir einen Sack über den Kopf stülpten.
Ich bitte um Wasser und sie geben mir Wasser. Sie halten mich fest und gießen es mir über den Kopf. Immer wieder, sodass ich denke, ich versauf.
Die Schaffer-Stücksgründer sind alle über 60.
Ja, sehen aber aus wie 30.
Ja, was schon seit einigen Jahren stattfindet, seit einigen Jahrzehnten hätte ich fast gesagt, stattfindet, ist eine Art Generationenwechsel. Also Schaffer-Stücks ist dabei, sich zu wandeln. Es kommt immer stärker eine neue Generation. Reden wir darüber zum Schluss. Was bedeutet das für Schaffer-Stücks? Was heißt das für euch? Wie gut gelingt das? Viele, viele, viele Unternehmen gehen unter, weil der Generationenwechsel nicht klappt. Wie sieht der Generationenwechsel bei Schawarusch aus? Wird Schawarusch untergehen, weil er zu schwierig ist? Oder wird er da klappen? Ein lachendes, ein weinendes Auge oder zwei lachende oder zukunftshoffnungsvolle Aufgaben? Monika Walter.
Ja, zunächst mal die Expedition Schawarusch, also die neue junge Sparte, die gibt es jetzt dieses Jahr 10 Jahre, also hat auch Jubiläum. Und das zweite Halbjahr, das wir jetzt begehen in unserem Jubiläumsjahr, da wird der Schwerpunkt auf die Expedition auch liegen. Die Miriam Grimm und der Stefan Fritz, die sind jetzt seit 10 Jahren mit dabei und hatten die Möglichkeit, die Aufgabe, was Neues aufzubauen. Also neben den Schawarusch-Stücken, die ja vorzugsweise für ein erwachsenes Publikum war, eine Sparte aufzubauen, die einerseits Theater für junges Publikum macht, aber eben auch ein Theater mit jungem Publikum. Also es gibt die Theaterscouts und ab jetzt September die Bühnenkometen, also nochmal kleinere Kinder, die auch sich ausprobieren können. Jetzt in der professionellen jungen Sparte ist es so, dass da Produktionen entstehen, die ganz viel in Schulen gespielt werden. So unterwegs zu sein in Rheinland-Pfalz, in Realschule plus Schulen, die noch nie im Theater waren. Und der Ausgangspunkt für uns war, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Tür nicht irgendwann einfach zuschließen und sagen, das war's, sondern wir wollen gucken, wie können Strukturen sich entwickeln, dass es auch weitergehen kann und dass auch eine jüngere Generation diesen Theatersaal, der für uns Heimat ist und auch für viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen Heimat ist, auch für Junge sagen, hey, ist ein cooler Raum, da treffen wir uns gerne. Ja, und es funktioniert ganz gut. Wir haben uns auch wie in Jahrzehnten vorher immer auch von außen jemand geholt, der diesen Prozess auch begleitet. Und jetzt ist quasi schon wieder der nächste Schritt. Das heißt, vor 2 Jahren, 1,5 Jahren ist jetzt der Danilo Fioriti dazugekommen. Der ist Theaterwissenschaftler, hat aber auch quasi von der Pike auf gelernt, Spurensuche und mit Amateuren Theater zu machen. Und was für uns natürlich am wichtigsten ist, dass es Menschen gibt, die genauso mit dem Herzblut Theater machen wie wir, die bereit sind, in die Provinz zu gehen als junger Mensch, ja, und die bereit sind, Unternehmer zu werden. Also Theater, wir sind ja nicht nur Schauspieler, die dann halt auf der Bühne rumhüpfen, sondern ins Risiko zu gehen.
Und die neuen Kolleginnen und Kollegen, die schätzen es auch, im Kollektiv zu arbeiten, wollen das weitermachen, obwohl wir gesagt haben, ihr müsst selber überlegen, ob ihr nicht eine andere Verfassung haben wollt. Aber sie sind da auch genau sehr offen und finden das eigentlich auch ganz total gut.
Was sagen eure Zuschauer und Zuschauerinnen und eure Zahlen?
Natürlich müssen wir wie alle Theater jetzt auch nochmal speziell nach Corona gucken, wie Publikum wird ja auch älter. Ja. Ja, also sind ja nicht ja, nur eben, wir. Ja. Und Corona hat jetzt nochmal diesen Prozess, glaube ich, befördert. Mhm. Hört man ja in vielen Theatern. Also zu gucken, wie schaffen wir es, Publikum wieder an uns zu binden, die dann auch bleiben. Und es sind nicht nur die Jungen, also das Jugendliche 16 bis 18, sondern eigentlich sind es meines Erachtens gerade die Ende 30er, Anfang 40er, die wieder Kultur erleben können, Kultur machen können. Also da zu gucken, was für Themen gibt's, was für Stücke gibt's, die spannend sein können, ja. Ich glaube, über Themen und natürlich über Formate kann man Sachen kriegen. Also ich mache jetzt nächstes Jahr mit der Miriam Grimm, die ja so Anfang 40 ist, ich bin jetzt Mitte 60, ein Thema bewegt Altern, also zwei Frauen werden älter. Und das ist schon so diese Idee, so die zwei Generationen da auch einzuladen, vielleicht gemeinsam auch ins Theater zu gehen oder da in eine Auseinandersetzung zu gehen. Und klar ist es natürlich das Schöne bei uns im Theater, dass man bis 100 auf der Bühne stehen kann. Also, und das werden wir, soweit es geht oder soweit wir das wollen, sicher auch machen, wie der Herr Minetti das mal gemacht hat.
Dann wünsche ich dir, ich wünsche uns allen, aber ich wünsche ganz besonders Schawarusch, dass das mit den 100 Jahren klappen wird und bedanke mich bei Monika Kleebauer und Walter Metzler von Schawarusch. Bedanke mich bei meiner Kollegin SWR-Journalistin Sandra Bieger Und wie immer war der Theo Schneider für podcastliteratur.de auch hinter Mikrofon. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss. Ja.